Du bist der Höchste, o Herr, so haben wir es gerade gesungen, erhoben über alle Götter. Ganz im Ernst, das sagen nicht alle Leute. Auf nationalgeographic.de habe ich eine Reportage über Jesus-Archäologie gelesen, also was da so alles in Israel ausgebuddelt wurde und im Umland dort. Und da heißt es dazu, könnte es sein, dass Jesus niemals existiert hat, sondern eine reine Erfindung ist. Nicht mehr als eine gute Geschichte, die auf bunten Kirchenfenstern wie in einem Comic erzählt wird. Und dann heißt es weiter, tatsächlich behaupten das einige Skeptiker, nur Doppelpunkt, und das ist ja ein neutrales Magazin, was da geschrieben hat, die schreiben, Wissenschaftler sind nicht darunter. Überraschend. Wissenschaftler gehen also davon aus, dass Jesus gelebt hat. Das ist heute wissenschaftlich überhaupt nicht widersprochen. Also wer euch erzählt, Jesus hätte nicht gelebt, da könnt ihr sagen, okay, wohnst wohl hinterm Mond oder so, hast das nicht mitgekriegt. Weil tatsächlich, die Frage lautet anders, wie der Artikel das dann später auch beschreibt. Und der insbesondere dann über verschiedene Ausgrabungen und Spuren von Jesu Leben berichtet und sehr überrascht ist, dass man zum Beispiel lange Zeit geglaubt hat, Jesus kann ja gar nicht so gelebt haben, weil die Synagogen kamen ja erst später. Und dann haben sie irgendwo zum Beispiel eine Synagoge ausgegraben, die auch aus Jesu Zeit stammt und gesagt haben, hey, das könnte vielleicht sogar die Synagoge sein, in die Jesus tatsächlich hineingegangen ist. Die Frage lautet also anders, wie sie sagen, wer war Jesus nun? War er Gott, Mensch oder der größte literarische Schwindel in der Geschichte? Wenn ich mich umschaue, so gibt es sehr verschiedene Aussagen zu Jesus, wer er sei und insbesondere, was man öffentlich über ihn sagen darf. Jesus zum Beispiel zu sagen, er ist ein Morallehrer, der eine hohe Moral in diese Welt hineingebracht hat, ist völlig akzeptiert und kann man überall sagen. Gar kein Thema. Man könnte auch sagen, er ist ein regimekritischer Sozialist gewesen, er ist ein Kirchengründer oder ein spiritueller Guru gewesen. Alles akzeptierte Aussagen, die man über Jesus machen darf. Man könnte sogar noch sagen, da wird es dann schon ein bisschen brenzliger, dass er das Zeichen der Liebe ist, dass er derjenige ist, bei dem man an das Gute glaubt, das irgendwann dann mal siegen wird in der Situation. Alles wunderbar. Aber wenn wir mal hinschauen, was Jesus selber sagt, dann wird das ziemlich problematisch. Der sagt nämlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Ist leider kein, eigentlich ist alles gut. Ist auch kein, naja, Mohammed ist ein toller Religionslehrer, den man auch sich angucken kann und das dann akzeptieren kann. Ist halt so eine persönliche Einstellung, die man hat und man kommt dann ja auch zu Gott irgendwie. Sagt er nicht. Er sagt auch nicht, naja, ich bin ja eigentlich der Weg und die Wahrheit und das Leben, aber ihr könnt auch mal ein bisschen in den fernöstlichen Religionen ausprobieren. Überall steckt ja so ein Körnchen Wahrheit drin und das kann man machen. Genau, es ist eine sehr egoistische Aussage, die Jesus an dieser Stelle hier tut. Ich meine, mal andersrum gesagt, nur weil Donald Trump sich als Retter für Amerika hält, muss er nicht unbedingt der Heiland sein. Das ist so eine Frage. Wenn ich jetzt also nachforschen will, ob Christus wirklich der einzige Weg, dann muss ich bei ihm einfach mal nachschauen, was bei ihm das Besondere ist, was wir ihn anschauen. Und darum werden wir uns heute wieder etwas anschauen und darauf in der Predigt eingehen, die wir heute haben werden. Nämlich, wir werden, das hatte ich euch ja schon beim letzten Abendmahl versprochen, uns heute das Abendmahl anschauen wieder. Im letzten Monat ging es darum, dass es das Hoffnungsmahl und das Verkündigungsmahl ist. Heute geht es darum, dass das Abendmahl ein Gedächtnismahl ist. Also alle, die zur Gemeinde gehören, Jesus nachfolgen, sind eingeladen, davon zu nehmen. Und deshalb spricht man auch von einem Erinnerungsmahl, weil sie nämlich sich daran erinnern, was das Abendmahl eigentlich bedeutet. Paulus sagt dazu in 1. Korinther 11, als er von Jesus Mitteilung über das Abendmahl bekommen hatte und es weitergeben musste, da sagt er, dass Jesus dort sagt, Und als er, ups, habe ich gar nicht umgestellt gehabt, hier. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also er sagt, dieses Abendmahl, denkt an mich. Hier ist Jesus, der ein Teil Gottes im Grunde ist, der Vater und der Sohn sind eins, der sich in den Tod für euch hingegeben hat. Brot, das zeigt, es ist mein Leib, der für euch ist, der an einem fürchterlichen Marterinstrument damals gestorben ist. Übrigens mal so unter uns. Das ist eigentlich so ein echter Losergott, ne? Keiner, der da wäre doch viel schöner, wenn er plötzlich in den Himmel aufgestiegen wäre und als Jesus hingerichtet werden sollte, übrigens mit fadenscheinigen Argumenten haben sie versucht, ihn dahin zu richten. Oder als er dann am Kreuz war und ihm nahegelegt wurde, er gesagt hat: Jo, jetzt kommt meine Elitetruppe und greift hier ein. Jetzt werden die Römer endlich mal platt gemacht und das Establishment hier rausgeschmissen und alles wird gut und richtig. Und Jesus hätte sich dann, ja, da haben wir noch ein paar andere Sachen, da kommen wir später zu. Kann ich das weiterbringen? Den Gedanken? Jesus also, der Gottessohn, der sich dann auf den Thron setzt und einfach in alle Ewigkeit regiert, dass wir hier dann eben nicht irgendwelche Politiker haben, die uns regieren, sondern Jesus selber, der das Ganze macht. Das wäre doch ein Happy End und würde uns viel Leid auf dieser Erde ersparen. Und insbesondere wäre es eine Geschichte, die Eindruck macht. Ein echter Siegergott. So wie der Mohammed zum Beispiel, der ja mit seinem Schwert alle anderen besiegt hat und ein Reich aufgerichtet hat. Aber das ist nicht unser Gott. Daran erinnert das Abendmahl, dass er einen ganz anderen Weg gegangen ist. Wisst ihr übrigens, warum auf Karfreitag der Kar-Samstag folgt? Der Kar-Samstag hat eine ganz besondere Bedeutung in der Geschichte. Und das ist nämlich der Tag, der ohne Jesus ist. Wo es wirklich darum geht: Jesus ist gestorben und ist tot. Da ist nicht gleich Ostersonntag, ne? So dass man sagen könnte, nach Karfreitag kommt gleich Ostersonntag. Den würde man ja gerne überspringen, diesen Kar-Samstag. Also, der ist ja auch, ne? Man weiß gar nicht richtig, was man da tun soll an dem Tag, wenn der kommt. Karfreitag, da kann man noch ordentlich betrauern, dass Jesus gestorben ist, da feiern wir einen Gottesdienst. Und Ostersonntag freuen wir uns, dass er auferstanden ist. Aber der Kar-Samstag so dazwischen, ne? Was macht man da? Da macht man Wäsche, da putzt man ein bisschen Haus und denkt sich, eigentlich ist alles falsch, was ich gerade mache. Ja, weil eigentlich alles falsch ist, was man da machen kann, weil Jesus einfach nicht da ist. Er ist nicht nur ein paar Minuten gestorben, sondern er ist wirklich tot. Ein ganzer Tag. Und daran soll uns dieses Abendmahl auch erinnern, dass er wirklich gestorben ist, dass da was ist. Und dann dieses andere, was wir dort haben, ne? Wenn ihr euch das anschaut. Dieser Kelch ist der neue Bund in ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist so richtig archaisch, ne, mit Blut, Blut- und Bodentheologie oder sowas. Was da kommt, ne, passt eigentlich gar nicht in unsere Zeit heute rein. Heute wird ja Blut gleich Pflaster drüber und alles ist gut und sowas, ne? Müssen wir sofort stillen, die ganze Geschichte. Nee, aber es zeigt, dass da ein ganz tiefer Ernst in der Sache drin ist. Das hat mehr als nur ein bisschen Bedeutung. Naja, hat einer so ein bisschen was gelitten. Nee, nee. Da ist jemand gestorben. Da ist wirklich was passiert. Da hat sich jemand nicht nur ein bisschen wehgetan, sondern der hat geblutet. Da ist was rausgekommen, damit dieser Bund eben existieren kann. Wisst ihr, es ist verrückt. Wir sind eigentlich die einzigen Menschen auf dieser Erde als Christen, die einem gescheiterten Gott in dem Sinne hinterherlaufen. Der sich eben nicht vom Kreuz befreit hat, der kein Reich aufgebaut hat, dessen Nachfolger auch im Abendmahl immer wieder an sein Sterben denken, an seinem Kreuz. wie auch in der Taufe man ja auch an das Sterben denkt, wenn da untergetaucht wird und wieder aufgetaucht wird. Das ist das Zeichen, dass wir uns mit ihm verbunden haben, dass wir dieses Untertauchen als Zeichen, wir gehen in den Tod, der alte Leib stirbt, der neue wird auferstehen, was da drin steht. Ja, unter uns wäre doch viel schöner, wenn er gesagt hätte, hey, feiert immer Hochzeit, ne? Da habe ich mal Wasser zu Wein gemacht, ne? Und dann feiert immer dieses große Fest und macht das. Kauft endlich ordentlichen Wein, denn der hat uns da begleitet. Nee, er ist im Sterben begraben und dann auferstanden. Wie massiv diese Aussage ist, dazu habe ich zwei Texte. Als Jesus stirbt und ist ein römischer Hauptmann dabei. Was er sagt, ist zweimal überliefert worden, leicht unterschiedlich. Hier habe ich euch mal die ältere Überlieferung davon mitgebracht. Markus 15. Der Hauptmann aber, der ihm gegenüber in der Nähe stand und sah, dass er so geschrien hatte und verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Markus, der ist nicht so weit weltgewandt, der wusste nicht, wie man das politisch korrekt sagt. Der hat einfach gesagt, der Hauptmann hat gesagt, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der Lukas, der war schon ein bisschen vorsichtiger am Formulieren. Der hat überlegt, was darf denn ein römischer Hauptmann überhaupt so sagen? Was könnte der maximal sagen? Und darum hat er nur hingeschrieben, der Hauptmann pries Gott und sagte, wahrlich, dies ist ein gerechter Mensch gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass der tatsächlich sogar das gesagt hat, was Markus dort sagt. Wir wissen es nicht genau, was er gesagt hat, weil eben beide Sachen da überliefert sind in der ganzen Geschichte, in der ganzen Begebenheit. Vielleicht auch war er ein bisschen vorsichtiger, falls es andere Römer lesen. An der Spitze des Römischen Reiches stand der Kaiser und nur der konnte sagen, dass er Gottes Sohn ist. Markus hat sich einfach keinen Kopf darum gemacht. Darum kann es so sein, dass er es tatsächlich so gesagt hat. Aber in beiden Fällen sagt dieser Hauptmann, das ist nicht ein Hingerichteter, nicht ein Versager. Erst recht nicht derjenige, der mit anderen vermischt werden darf, der irgendeiner gewesen ist. Und diese steilen Aussagen gehen dann weiter. In der Apostelgeschichte 4 lesen wir, da heißt es, und in keinem anderen ist das Heil, es ist auch kein anderer Name unter den Himmeln den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Das ist eine Aussage, die Petrus über Jesus dann sagt. Warum kann das Heil, übrigens, wenn wir dem mal auf den Grund gehen, eigentlich nur von einem in Häkchen gescheiterten Gott kommen? Warum ist das so wichtig, dass er in diesem Sinne ein gescheiterter Gott sein muss? Und da gibt es auch zwei Hinweise, warum das Heil in Jesus Christus als einem in dem Sinne gescheiterten Gott ist. Was verbinden wir denn mit dem Heil? Eine thronende Gottheit, umgeben von Engeln, mit Schönheit, Licht und Glanz, Erfolg, Reichtum und Macht, fernab von allem menschlichen Schmutz und Schmerz, den wir haben. Wenn ich so eine Gottheit sehe, wenn ich dahin sehe, dann stelle ich fest, da ist gar kein Platz für mich. Ich habe doch in meinem Leben Schmutz und Schmerz und all diese Sachen. Wenn ich nur Reinheit und Schönheit sehe, die Gott umgibt, dann ist da doch gar kein Platz. Was ist, wenn ich krank, arm, ausgestoßen bin, wenn ich Angst habe, weil ich nicht mehr kann? Durch diesen Tod am Kreuz kriegt diese Glanz- und Gloria-Religion einen Durchstoß. Und Jesus hat es in seinem Leben und in seiner Lehre wieder und wieder deutlich gemacht, dass Gott mitten in unserer Schwachheit, in der Schwachheit der Welt zu Hause ist. Sein elender Tod am Kreuz zeigt ein für alle Mal, auf welcher Seite Gott steht. Und dass er hier keinen Rückzieher macht und sagt, also bei Justina ist ja noch alles in Ordnung, aber wenn ich zum Dirk gehe, da ist es ja noch schmutziger, da gehe ich lieber nicht hin. das wird mir zu kritisch. Und wenn ich nachher noch ans Kreuz gehen muss, dann hier, dann ist das ja das Allerschlimmste. Nee, also Justina, okay, Dirk vielleicht noch, aber Kreuz auf keinen Fall. Und wer sich damit verbindet, dann gar nicht. Nee, sagt er nicht. Deshalb denke ich, ist eben auch der christliche Glaube, ist dieser Gott, an den wir glauben, so einzigartig in dieser Welt. Und deshalb macht auch dieses Jesus allein, dieses Solus Christi, Christus, allein durch Christus finden wir das Heil, so viel Sinn, weil es eben um einen ganz anderen Gott geht als in den anderen Religionen. Ich glaube nicht an Jesus, weil er sozusagen den längeren hat als alle anderen Götter, sondern freier freiwillig den kürzeren zieht in seinem Leben. Er ist auch der einzige Gott, dessen Zähne eingeschlagen sind, statt dass er dort blinder Metweiß trägt oder der Peitschenhiebe auf seiner Haut trägt, anstatt Haute Couture. Und eine Dornenkrone anstelle eines Heiligenscheines. Ich muss gestehen, manchmal habe ich da Schwierigkeiten, wenn unsere Lieder im Lobpreis hauptsächlich die Herrlichkeit und Schönheit Gottes besingen. Weil dieser Gott ist viel weiter. Denn auf dem Thron im Himmel, den wir Christen kennen, dort, wo die Engel niederfallen und heilig, heilig, heilig singen, dort sitzt das Lamm. Und das Lamm ist es, das zur Schlachtbank geführt wurde. Wisst ihr, was das Schöne daran ist? Wenn ich nicht herrlich und heilig bin, ich weiß, ich bin da angenommen. Ich darf kommen, so wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen und hier noch mein schönes weißes Hemd herausragen, weil nur damit darf ich nachher in den Himmel kommen. Ich muss keine besondere Rolle spielen. Ich darf offen und ohne Maske zu ihm kommen, weil er es ist, der in die Tiefen hinabgestiegen ist, der mich annimmt. Und bei ihm, nur bei ihm, bin ich gerettet. Und deshalb gilt für mich, denn er hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, Vers 21. Sünde, das ist alles, was bei uns schief läuft. Alles das, was mich von Gott trennt. Das hat er in diese ganz große Trennung mit hineingegeben. Hat er auf sich genommen durch Jesus Christus. Und deshalb sind wir befreit. Und deshalb ist es ein Gedächtnismal. Ich merke, bei mir ist nicht alles gut. Und ich erinnere mich daran, ich denke daran, Jesus ist für mich gestorben und hat genau das gelöst. Deshalb darf ich Gott gegenüber neu starten. Deshalb darf ich mit ihm in einen Bund hineingehen. Und so kommt der zweite Aspekt in dem Abendmahl. In Johannes 3 heißt es, einer der schönsten Verse in der Bibel, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ewiges Leben, das bedeutet über den Tod hinaus. Darum gibt es in der Bibel etliche Berichte, wann, wo und wie Jesus erschienen ist. Bis dahin, dass er angeboten hat, die Hände in seine Wunden zu legen, weil er zeigen wollte, seht, ich bin es wirklich. Und die Jünger wollten es ihm nicht glauben. Aber es gibt eben Zeugen, die es gesehen haben, die ihn gesehen haben. Und deshalb finden wir auch in der Bibel Zeugenlisten, wo drin steht, der hat ihn gesehen, der hat ihn gesehen, der hat ihn gesehen. Und wisst ihr was, für uns heute hört sich das ein bisschen blöder an, weil wir kennen die Leute nicht, die ihn da gesehen haben. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, das hat für die Leute damals echte Bewandtnis gehabt. Weil die kannten nämlich diese Leute und wussten von denen und konnten sagen, ja, also was weiß ich, Ralf hat ihn gesehen. Ich zwar nicht, aber ich kann jetzt Ralf fragen und sagen, er hat ihn damals gesehen, wenn er in diesen Zeugenlisten der Bibel drin steht. Und so war das für die Leute damals. Sie kannten die Leute, die wussten, sie haben ihn gesehen. Das war nicht irgendwo und irgendwie. Und so erinnert uns das Abendmahl daran, dass auch wir tatsächlich nicht nur Fleisch und Knochen sind, die irgendwann in der Erde oder als Asche verstreut werden. Wir werden irgendwann vor unserem Vater im Himmel stehen und dann auf die Frage antworten, was wir aus unserem Leben hier gemacht haben. Und dann ist dieses Solus Christus so entscheidend. Gute Taten helfen nicht. Denn ganz im Ernst, wir sind eigentlich dafür geschaffen, dass wir gute Taten tun auf dieser Erde. Ob es uns gelingt oder nicht, das ist eigentlich unser Auftrag hier. Dafür sind wir da auf der Welt, die guten Dinge zu tun. Damit haben wir nur unsere Pflicht getan. Wichtig ist, dass wir Jesus kennen, dass wir ihm nachfolgen. Der Tod ist die größte Gefahr. Aber darin sehen wir auch das Licht des Lebens durch Jesus Christus, der dann den Tod besiegt hat und aus dem Loser-Gott den großen Sieger-Gott gemacht hat. Und deshalb ist das Abendmahl keine Trauerveranstaltung, wo wir darüber trauern, dass Jesus tot ist. Nein, unser Kreuz ist leer. Er ist der auferstandene Herr, der eben nicht mehr im Grab ist. In Johannes 8, Vers 12 redet Jesus zu ihnen und sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und darum ist für uns alle Christus wichtig. Und darum gedenken wir an ihn im Abendmahl und was er für uns getan hat. Das Abendmahl als Gedächtnismahl. Amen.